Verrückt. Ein Podcast über alles mit Psych am Anfang. Bist du nur traurig oder schon depressiv? Bist du genervt oder hypersensibel? Wie viel Alkohol ist eigentlich zu viel? Und wer bestimmt, was normal ist? Dr. Jakob Hein weiß es auch nicht, aber er versucht es wenigstens in seinem Podcast herauszufinden. Das ist Verrückt.
Hallo, mein Name ist Jakob Hein und das ist Verrückt. Ich habe heute einen Gast bei mir, den ich schon ganz lange da haben wollte. Leider wohnt er weit entfernt in einer fremden Stadt, nämlich Hamburg an der Alster. Und wir haben uns kennengelernt. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Wir arbeiten beide als Psychotherapeuten. Wir sind beide Schriftsteller und wir sind beide ältere Herren und jünger, als wir uns fühlen. Und ich freue mich, dass ich heute hier im Studio Michael Weinz bei mir begrüßen kann. Hallo Michael.
Hallo. Ich finde übrigens, Hamburg ist eine Stadt an der Elbe. Ich möchte jetzt nicht zu schlaumeierisch wirken, aber die Alster ist ein kleines braunes Flüsschen sozusagen. Die Spree ist auch nicht toll, ehrlich gesagt. Aber die Elbe ist beeindruckend bei uns. Ich möchte dich jetzt korrigieren, aber ganz freundlich sozusagen. Ja. Denn ich habe dich als freundlicher Mensch seinerzeit kennengelernt in Hamburg im Machtclub, wo du oft gelesen hast.
Ja, Berlin liegt an der Havel.
Entschuldigung.
Übrigens sagen. Ja. Also die Spree ist ja nur so ein kleines, aber ich will jetzt auch nicht.
Ich lerne so gern dazu. Poppenbüttel ist einer der schönsten Stadtteile der Welt, glaube ich, wenn man die Welt in Stadtteile aufteilen würde, wäre Poppenbüttel. Wie schon der Name sagt, ne, das ist ja auch ausgesprochen schön, Poppenbüttel. Das ist sehr weit draußen in Hamburg. Da gibt's ein sehr schönes Einkaufszentrum und gegenüber dieses Einkaufszentrum darf ich arbeiten in einer Praxengemeinschaft, einem medizinischen Versorgungszentrum, wo ich als Psychotherapeut für Verhaltenstherapie tätig bin. Ich bin Feld-Wald-Wiesen-Therapeut, würde ich sagen. Alles, was kommt, und das also eher nicht spezialisiert, sondern Angststörung, Depression. Bestimmte Dinge machen mir Spaß tatsächlich. Das ist so. Also ich kann mich sehr gut in Ängstliches hineindenken. Das hat möglicherweise auch was mit mir selber zu tun. Und da bin ich, glaube ich, dann auch entsprechend gut möglicherweise.
Ich habe festgestellt, dass es absolut unumgänglich ist, so über Biografien zu sprechen. Manchmal habe ich Patientinnen und Patienten, die das nicht wollen, weil die sagen, ich habe jetzt so ein aktuelles Problem und möchte nicht schon wieder dies und das irgendwie, also über meine Biografie reden. Mhm. Und ich habe festgestellt, es ist unumgänglich, weil es führen dann doch immer alle Wege dahin. Und es hat auch, finde ich, so etwas, wie so ein Fundament. Dann hat man das und dann kommt man auch irgendwie weiter und dann braucht man nicht immer wieder zu erklären, während sonst, also irgendwie rekurriert man sehr oft und sehr viel auf seine Biografie.
Ja, das finde ich auch. Als Verhaltenstherapeut sollen wir ja auch, wir Verhaltenstherapeutinnen und Verhaltenstherapeuten, ein Modell machen, gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten. Und ich bemühe mich tatsächlich, glaube ich, sehr um Transparenz. Das machen ja auch nicht alle Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, zu erklären, was man eigentlich vorhat, was man macht und so, welche Schritte das vielleicht sind und so. Und da gehört, finde ich, dieses Modell dazu, sich zu überlegen, eine Hypothese zu haben, warum das, was vorliegt, entstanden ist, wie es ausgelöst wird und warum es nicht weggeht sozusagen. Das bespreche ich schon ausführlich und da gehört eben die Biografie auf jeden Fall dazu.
Ja, das sehe ich auch so. Also ist ja so der alte Vorwurf, die Verhaltenstherapeuten interessieren sich nicht für die Biografie und die AnalytikerInnen interessieren sich nicht für Verhalten. Und beides ist ja ziemlicher Quatsch. Ja. Ich habe ganz lange mit einer sehr, sehr, sehr geschätzten Kollegin, die Analytikerin ist, auf einer Station zusammengearbeitet und ich habe mich zumindest von ihr da sehr, sehr gern und gut befruchten lassen, also auch was so das therapeutische Handwerkszeug betrifft, also da konnte ich auf jeden Fall von ihr viel lernen, vielleicht konnte sie auch was von mir lernen, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es so ist.
Darf ich dir etwas erzählen, was ich habe kürzlich eine Hypnotherapie-Ausbildung gemacht, die ich abgebrochen habe, als wir bei der Armlevitation waren. Hast du das mal gemacht?
Natürlich.
Ja. Und das irgendwie hat mich so erschreckt.
Also wir reden von klinischer Hypnose. Das ist eine sehr hervorragende, wie ich finde, therapeutische Technik. Und da kann es dazu kommen, dass sich also in der Trance, also in diesem Zustand geführter, aber sehr, sehr großer Entspannung, dass sich da eben der Arm anhebt. Also das ist, nach meiner Erfahrung weist es auf Veränderungswillen hin. Also der sozusagen die Armlevitation weist häufig, also wenn sie spontan kommt und nicht eben gefordert wird. Und dann hast du das abgebrochen.
Ja.
Die Ausbildung.
Ja, ich habe die Ausbildung abgebrochen, aber vielleicht nicht nur wegen der Armlevitation, aber was ich erzählen wollte, von wegen des Befruchtungseffektes, das, was ich neben bestimmten anderen Dingen mitgenommen habe, war eine ganz simple Anregung, nämlich, dass wenn Menschen in Psychotherapie zu mir kommen, und ich mit ihm im Gespräch bin, dass ich die Geduld habe zu warten, wenn sie irgendwo im Raum rumgucken, dann suchen sie und denken sie und wenn sie mich angucken, auffordern, dann darf ich wieder sprechen. Das hat mich so erleichtert. Es fällt mir gerade ein, aber das war so schön, so simpel sozusagen, ne? Dass ich manchmal, dass man darum ringt, zu helfen oder dergleichen, aber wenn ein Mensch schon mit sich beschäftigt ist und sucht, dass ich da noch gar nicht groß was machen muss, sondern wenn er mich auffordernd anguckt, dann kommt mein Einsatz.
Das war schön. Ich habe aus der Hypnotherapie gelernt, dass man nicht beim ersten Termin Medikamente verschreiben soll und das war nicht Thema. Also das wurde mir irgendwie so klar. Durch Hypnotherapie ist mir das so völlig klar geworden, dass eben Vertrauen nicht so funktioniert. Also man kann nicht in einem ersten Termin eigentlich, kann man noch nicht mal so ein, also da hat man so ein Minimalvertrauen. Man vertraut darauf, dass der Gegenüber professionell ist und irgendwie sein Handwerkszeug versteht. Aber man kann eigentlich nicht in diese Person vertrauen. Und das so ein Minimalvertrauen gelingt vielleicht beim zweiten Termin. Und das habe ich irgendwie durch Hypnose gelernt, ohne dass das direkt ein Lernziel war.
Ja, das ist gut.
Ja. Jedenfalls, was ich sagen wollte, genau. Und wir die zweite Gemeinsamkeit, die wir haben, neben dem, was uns trennt, nämlich, dass ich Psychiater bin und du Psychotherapeut, ist, dass wir beide auch Autoren sind. So haben wir uns ja eigentlich, nur so haben wir uns kennengelernt, als ich dann gehört habe, du bist auch, dachte ich, das kann ja nicht wahr sein, noch einer, der beides macht, auch dass du eben das nicht nur studierst, sondern tatsächlich praktizierst und all die Reichtümer, die du durch diese Lesebühne angesammelt hast, wahrscheinlich, was ist damit passiert mit all dem Geld von der Lesebühne?
Pferde. Ach sehr, so. Sehr viele Pferde, aber leider habe ich keinen Zaun mehr gekauft. Ja. Jetzt sind sie alle weg.
Das ist das Problem. Kauf das letzte Pferd nicht, sondern davon den Zaun.
Zaun.
Ja, du hast jahrelang in Rennpferde investiert.
Nicht nur Rennpferde, verschiedenste Pferde, ja. Kleine, große.
Ja. Aber das ist ein Fehler.
Das ist auch schön.
Naja. It was great while it lasted. Oder gibt es auch irgendwie so, es war schön, solange es ging. Naja, Hamburg, eine Stadt, wo eben viele Dinge. Und dann bin ich eben auf ein Buch von dir gestoßen. Das heißt Goldene Reiter. Das ist, glaube ich, 2003 oder so erschienen.
2002 und dann später nochmal 2013 nochmal.
Ja, da kommen wir gleich noch dazu.
Entschuldige.
Genau, ja, 2002 erschienen, habe ich dann gelesen. Mehr so, ehrlich gesagt, zunächst aus so einer Art kollegiale Verpflichtung, dass man so sagt, naja, die Sachen von den Leuten vom Machtclub muss man ja auch mal lesen.
Kenne ich andersrum.
Ja, endet dann erfreulich oft in einer positiven Überraschung. Also so, als ich zum Beispiel jetzt von Alexander Posch irgendwie das Buch gelesen habe, dann hat es mir auch tierisch gut gefallen, obwohl ich es erstmal einfach nur gelesen habe, weil Alex mir es gegeben hat. Kann ich auch empfehlen. Oder von Tina Übel, die total interessanten Bücher. So. Und erst denkt man so, naja gut, mache ich. Und dann freut man sich eigentlich, dass man so ein tolles Buch lesen konnte. Und so ging es mir beim Goldenen Reiter. Erst hatte ich so, naja, mal gucken. Ah, okay, Junge und Psychiatrie, naja, mutiges Thema. Kennt er sich ja nicht so aus. Ich kenne mich ja aus, ich bin ja Psychiater. Und dann hat es mich total in seinen Bann gezogen, das Buch. Und es hat mir sehr gefallen. Das ist ein 13-jähriger Junge, dessen Mutter, so genau, es wird nie so, glaube ich, gesagt, also das weißt du viel besser, weil du es geschrieben hast, aber eine schwere psychische Erkrankung, eine schwere psychiatrische Erkrankung bekommen, das ist ein schleichender Prozess. Der Junge nimmt das wahr, wir erfahren es immer nur durch die Augen dieses 13-jährigen Jungen. Und dann endet die Mutter auch, also nimmt's uns in dem Buch mit. Es ist dann eigentlich alles gar nicht so schlimm, aber sie kommt dann nach Ochsenzoll, also in diese große Hamburger Psychiatrie, die sozusagen so eine richtige als Klapsmühle gesehen wird, sage ich mal. Ich sag bewusst diesen total diffamierenden Begriff. Und der Junge, ja, muss irgendwie da auch damit zurechtkommen, so was da so ist. Wie heißt der nochmal?
Das ist Jonas Fink.
Jonas Fink, genau. Und das hat mir sehr gut gefallen, hat mich sehr mitgenommen, also sehr beeindruckt und ich habe das dann immer wieder empfohlen. Einige der Bücher, die du verkauft hast, sind hoffentlich aufgrund einer direkten Empfehlung von mir. Ich habe gesagt, nimm dieses Buch und lies es. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich fand das gut und ein herzzerreißendes Werk von überragender Schönheit von Dave Eggers, was ja auch so ein tolles Angehörigenbuch ist. Und ich dachte so bei mir, Ich dachte immer so bei mir, das hat sich Michael nicht so ganz ausdenken können, aber es ist auch das ist die langweiligste Frage, die autobiografische Frage oder so. Und dann ist es ja nochmal erschienen. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, dass das 2013 nochmal veröffentlicht wurde?
Ich glaube, es war so, dass ich gerade approbierte.
Ja.
Also nach dem Psychologiestudium.
Hast du direkt nach dem Abi psychologische?
Ich habe ein bisschen rumgegammelt und wo andere weggefahren sind und nach Indien und dergleichen, bin ich also ein bisschen depressiv gewesen, glaube ich, tatsächlich. Und bin so in meinem Stadtteil verschollen innerlich.
Empfiehlst du Depressionen oder Indien?
Ich fand das schon auch eine Zeit, die ich nicht missen möchte, sich so im Schreiben, im Malen und so weiter, da so reingraben. Aber ich war nicht glücklich, glaube ich, in der Zeit, weil ich vielleicht auch nicht genau wusste, was ich machen wollte, bis ich mich dann aufraffte und dieses Psychologiestudium dann irgendwie fand, weil ich nicht wusste, was ich in der Welt darstellen soll, eine Weile. Und dann habe ich erst was anderes, Indologie tatsächlich studiert, angefangen, aber nur damit ich niemanden den Platz wegnehme, so damit ich kein Nicht-NC-Fach und so weiter. Und dann habe ich ein bisschen später angefangen, Psychologie zu studieren. Das studiert, dann gearbeitet.
Das heißt, dein Abi war schon so gut? Dass du das dann, also es ist ja nicht so leicht, an ein Psychologiestudium ranzukommen. Also du beschreibst es jetzt so, als ob du es aus dem Regal geholt hast. Also ganz einfach ist es ja nicht gewesen damals auch.
Es war gut genug, genau. Genug, dass es klappte und dass ich nicht warten musste und so, als ich dann auch wollte, dann das studieren konnte. Dann habe ich ein bisschen als Psychologe gearbeitet, aber vor allem das Schreiben für mich entdeckt. Aber das will ich auch gar nicht erzählen, sondern ich will erzählen, dass ich ja eben 2013 mit der Approbation beschäftigt war und nicht zum Schreiben kam. Also weil eben staatliche Prüfung, viel Lernen, sehr alt geworden mittlerweile. Ich merkte schon, dass es mir schwerer fällt zu lernen und ich da viel investieren musste. Und zu der Zeit bekam ich dann, glaube ich, die Nachricht oder wie auch immer, oder wo wusste ich, dass das jetzt so und so viele Jahre um sind und man das wieder veröffentlichen könnte, dass die Rechte frei sind. Aha. Und dann habe ich meinen Verlag, den Mayrisch Verlag, angesprochen, die Rechte seien frei, ob man das nicht bei denen wieder machen könnte, weil es vergriffen ist, verramscht wurde seinerzeit und mir jetzt hämisch erzählt wurde, man könnte es bei Woolworth für 50 Cent kaufen oder sowas eine Weile. Und dann fand ich das eine schöne Gelegenheit, weil Mayrisch ganz treuer Verlag ist insofern, als sie die Bücher lieferbar halten. Das ist ja nicht toll. Und dann haben die das netterweise, weil sie das auch mochten, nochmal gemacht, in einer sehr schönen Ausgabe. Und es gab auch nochmal eine Möglichkeit, auch sich damit nochmal zu beschäftigen, mit der Geschichte nochmal zu beschäftigen, sie auch nochmal anders anzugucken tatsächlich.
Und du hast ein Nachwort dazu verfasst.
Genau. Ich war damals schon auf der Kippe. Natürlich wurde ich, wenn ich das gelesen habe und das irgendwie relativ eindringlich war und die Leute irgendwie mitgelitten haben mit diesem Jonas, wird man das auf Lesungen gefragt? Ist das autobiografisch?
Jedes einzelne Mal, oder? Also so stelle ich.
Ja,
natürlich. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du eine Lesung geschafft hast. Also ich schaffe ja keine Lesung, wo ich nicht nach Autobiografien gefragt werde. Also
in den absurdesten Fällen wird man manchmal gefragt. Man schreibt, man ist Astronauten auf dem Mars gewesen oder sowas, und dann wird man gefragt, ist das autobiografisch?
Ja, wie war es auf dem Mars? Ja. Ich habe mal eine Geschichte geschrieben, wo mich eine Frau, der Protagonist, ist ja total falsch. Wenn ich vorlese, bin ich ja dann in dem Moment schon ich, aber wo der Protagonist von so einer super krassen Tätowier-Lady irgendwie vernascht wird und dann tätowiert wird, weil er so weiche Haut hat und so. Und es ist eingebettet in eine ganz großartige Geschichte, die ich jetzt gar nicht...
Ja. So großartig,
genau. Und danach wurde ich regelmäßig gefragt, ob man denn mal das Tattoo sehen könne.
Oder deine Haut mal berühren dürfe.
Naja, das war so ein bisschen Sexy-Time-mäßig. Ja. Und ich war so, nein, ich habe dieses Tattoo nicht. Das ist eine erfundene Geschichte, ja.
Und wo ist das Tattoo? Ein Penis-Tattoo?
Nein. Muss ich nochmal nachgucken, wo. Ich glaube auf einer Pobacke. Oh. Ja, genau, so.
Intim genug.
Und dann, genau, ich fahre dann mit dieser sehr heißen Lady, fährt dann der Protagonist zu einer Tattoo-Convention und wir gewinnen zusammen den zweiten Preis, weil sie Geld braucht und mein Tattoo ist ihr gut gelungen, weil meine Haut so weich war.
Manchmal lebt man ja vielleicht mit Literatur auch was aus, was man sich vielleicht nicht
wirklich
traut.
Ganz
bestimmt. Solltest du da vielleicht möglicherweise nochmal was machen, eventuell.
Ich denke auch. Ich denke tatsächlich, ich habe das Angebot für ein kostenloses Tattoo und ich denke darüber nach, also was ich da machen würde. Also bisher, ich weiß noch nicht wohin, aber eigentlich ist Never Don't Give Up ist eigentlich, bleibt irgendwie ein ewiger Favorit. Ja. Also das ist eigentlich das, was ich gerne haben möchte.
Das wird dich immer wieder aufrichten, ne? Wenn du dann auf deinen Arsch guckst im Spiegel.
Never Don't Give Up ist einfach einer meiner absoluten.
Bisschen verwirrt wirst du immer sein, aber ermutigt trotzdem.
Ne? Genau. Ja. 2013, genau. Und du wurdest bei jeder Lesung gefragt nach, also ist das denn autobiografisch und du bist immer ausgewichen?
Ja, ich habe mir das damals 2012 schon überlegt und auch mit der damaligen Lektorin besprochen und mir wurde abgeraten, also das, um mich zu schützen auch und so weiter, zu sagen, ja, das ist autobiografisch. Und hab dann immer rumgedruckst und irgendwas so, ja, auch Wahres, nee, gar nicht so im Trumpschen Sinne, irgendwie keine Fake-Geschichten oder so, aber gesagt, ich kenne ja Psychiatrien, weil ich ja auch Praktika gemacht habe oder ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen, die auch von psychischer Behinderung bedroht oder betroffen sind und so weiter. Aber es war ja nicht der Kern, das ist auch nicht das, was die Leute wissen wollten. Und ich habe mich nicht getraut und mir war wirklich abgeraten worden seinerzeit vom Verlagsseite, was ich auch okay finde. Also ich hätte es ja nicht machen müssen, ne? Ich hätte ja sagen können so. Aber ich dachte dann, es hat einfach nochmal eine andere Wucht, weil es eben definitiv um Scham geht. Ich schäme mich bei jedem Buch entsetzlich, das ist immer so. Man stellt was in die Welt raus, man ist beim Schreiben mit sich alleine und das ist okay und so, aber wenn es dann rausgeht in die Welt, ganz egal was es ist, schäme ich mich, wenn nicht zur Gänze sozusagen. Ich bin auch eitel genug, bestimmte Sachen toll zu finden, aber es ist immer viel Scham dabei. Und in dem Fall noch viel mehr. Aber hier ist die Scham auch sowas wie der Kern, weil ich dachte, klar, wenn jemand angehörig ist, ein Kind einer psychisch kranken Mutter, einer schizophrenen Mutter, dann schämt es sich in Grund und Boden, möglicherweise. Und ich habe mich in Grund und Boden geschämt als Kind angesichts der Ausfälle sozusagen meiner Mutter. Und insofern wäre es auch vielleicht überfordernd gewesen, das als 30-Jähriger zu erleben, mich mit der Scham zu exponieren. Aber als, wie alt war ich dann? Als über 40-Jähriger wollte ich es diesmal reinschreiben. Also es war ja klar, es hat jetzt eh nicht die große Welle, weil es ist nicht neu, das Buch, es kommt nochmal raus. Aber ich wollte es irgendwie adressieren können, ich wollte es honorieren und sagen, ich habe mich geschämt, ich bin das und vielleicht kann jemand dann noch anders eine Identifikation mit dem Erzählten finden. Ich wollte den Mut haben und es war für mich, glaube ich, auch persönlich wichtig, das zu machen.
Ja, also ich kann nur sagen, wie gesagt, wir haben darüber nie gesprochen. Ich hoffe, dass ich mal gesagt habe, dass mir das Buch sehr gut gefallen hat, aber ich will sagen, also es war für mich immer klar, dass der Kern dieses Buches wahr ist und dass du aus was wirklich sehr nah Erlebten schöpfst. Also gerade so weil das Buch ist ja so intim, es beginnt ja in diesem Haus und diese Besonderheiten, die Mutter machte, die der Junge nicht einordnen kann und die er dann aber natürlich irgendwie versucht einzuordnen. Also auch dieses Schleichende des Prozesses und so, also es ist eben da dachte ich immer, naja gut, also das kann ja auch sein, dass du einfach einen sehr, sehr guten Freund hast, mit dem du groß geworden bist, mit dem du es erlebt hast. Also ich meine, es gibt ja Menschen, Angehörige, Kinder von psychisch Erkrankten, die dann zum Beispiel bei Freunden wohnen. Also während die Mutter dann eben in der Psychiatrie ist, warst du ungefähr so alt, als es bei euch so hoch herging?
Also weil du vorhin sagtest, 13, das steht in dem Buch drin, was die Mutter hat. Das wird einmal im Krankenhaus gesagt, paranoide Schizophrenie. Ja. Oder hinter hieß es dann schizoaffektive Störung, aber das steht nicht so in dem Buch. Hm. Aber das Alter wird nie genannt in dem Buch
tatsächlich. Ja, ja.
Und für mich war da immer so fluktuierend zwischen 9 und 13, 14.
Okay.
Das geht da um ein Jahr konkret in dem Buch, aber tatsächlich ist da mal mehr 9 und mal 13. Aber es geht mir ja auch im echten Leben so. Ich bin auch mal mehr 9 und mal 73 so ungefähr. Ne? Ja. Und dazwischen ist alles möglich, je nachdem, ob der Rücken gerade wehtut und wie albern ich gerade bin und so. Und für mich ist der so ungefähr 9 bis 13. Und bei mir ging es los mit dem, wo es klar war sozusagen, wo meine Mutter das erste Mal ins Krankenhaus kam, als ich 9 war. Genau. Und das ist eben genau diese Zeit sozusagen, die ich beschreibe.
Und wer hat sich da um dich gekümmert? Wie war das?
Ich war nicht alleine zu Hause. Ich habe ins Buch so genau meine Schwester nicht mit reingeschrieben.
Ah ja, genau.
Eben klar, es ist auch eine Fiktionalisierung. Ich habe vieles, was ich erlebt habe, über viele Jahre, Anekdoten sozusagen zum Schenkelklopfen, die für mich grauenvoll war, mir verdichtet auf ein Jahr.
Klar.
Und mir auch klar gemacht, dass meine Schwester möglicherweise, die einen anderen Nachnamen hat, deswegen rede ich jetzt auch so frei, dass die damit anders umgeht als ich. Und sich mit der Geschichte vielleicht auch anders auseinandersetzt als ich. Weniger auseinandersetzt, dass ich die besser rauslasse aus der Geschichte. Meine Schwester ist älter, hat auch völlig andere Strategien gefahren als ich im Umgang mit meiner Mutter. Ich habe eine alleinerziehende Mutter, also wir waren alleine mit meiner Mutter.
Im Buch ist sie auch alleinerziehend, genau.
Und meine Schwester ist eher rausgegangen und hat sich, wie war auch eben pubertär, und es war im Streit mit meiner Mutter. Und dann kam das noch dazu. Dann hast du noch eine verrückte Mutter, das ist auch richtig kacke.
Ja, ich finde auch in der Pubertät, also man wünscht sich immer so, dass die Eltern endlich mal die Schnauze haben. Halten und auch so, aber wenn die Eltern wegbrechen, das ist ganz schrecklich. Also das ist so, be careful what you wish for. Also dieses, das ist ja im Übrigen das, was die Generation Wende erlebt hat. Also die Leute, die so 15, 16 waren zur Wende, die Eltern brechen weg. Also die, das ist genau das, was man sich wünscht und bleiben weg. Aber ich lenke ab.
Du brauchst vielleicht was, um dich zu reiben. Ne?
Auf jeden Fall.
Dann bringt das ganze Rebellieren einfach mehr Spaß. Und meine Schwester hat noch rebellieren können, da war meine Mutter noch da, aber dann hat sie ins Leere rebelliert und ist dann eher weggegangen raus aus dem Elternhaus, während ich meine Mutter eher unterstützt habe und zu Hause geblieben bin und ich sie auch noch brauchte. Und irgendwann ist meine Schwester so im Laufe der Zeit, ich bin dann tatsächlich, wie du das gerade sagtest, mal eine Weile bei einem Freund gewesen. Mal kam meine Omi aus der DDR und hat ein bisschen aufgepasst auf uns. Aber es gab auch Zeiten später im Verlauf, wo meine Schwester schon ausgezogen war. Die hat die erstbeste Gelegenheit genutzt, auszuziehen. Und dann war ich eben auch tatsächlich alleine, wenn meine Mutter in der Klapse war und war dann wochenlang alleine zu Hause. Und das, glaube ich, das beschreibe ich mit dem ganzen Schrecken, die das für mich auch hatte, so als eben 13-Jähriger so ein Haus alleine zu bewohnen und wo der Keller unglaublich unheimlich war.
Sehr dunkel.
Ja, sehr, sehr dunkel und mit so einer unheimlichen Wärmepumpe. Jedes Geräusch und so weiter, das verfolgt mich heute noch manchmal, wenn meine Familie verreist ist, dass ich mir einen Stock irgendwo hinlege, wer weiß, wer ins Haus kommt und so weiter. Ich glaube, das ist, da habe ich einen an der Marmel.
Und, aber wie war das legal?
Ja, das frage ich mich auch. Ich glaube, weil du vorhin fragtest, so, ob mein Abi gut genug war, um Psychologie zu studieren.
Ja, genau, so kam ich tatsächlich hin.
Ich bin ein guter Schüler gewesen, ich bin ein Streber gewesen, ein freundlicher Streber, wie ich es heute auch noch bin, ne?
Herr Hein, auf jeden Fall, auch im hohen Alter, ja, auf jeden Fall.
Kommt dir das auch bekannt vor, glaube ich. Naja, nein, ich habe funktioniert in der Schule und die Kinder und Jugendlichen, die du vielleicht siehst und die ich in meinem Job gesehen habe, die machen auf sich aufmerksam in gewisser Weise. Die werden irgendwie, oft werden die Jungs ja auffällig, weil sie dann keine Ahnung was
machen. Genau, über Tisch und Bänke gehen.
Genau, ja. Und das irgendwann werden die Lehrer aufmerksam und setzen dann die Hebel in Gang. Und bei mir ist das nicht, das hat mich auch gewundert, bei mir ist das nicht passiert, weil ich einfach funktioniert habe. Ich habe weiter, meine Schwester hat nicht mehr funktioniert, die hat entsetzliche Noten geschrieben und so weiter. Hat dann auch, naja, ist egal.
Aber die hat keinen Kontakt zum Jugendamt auch bekommen. Weil, ich meine, letztendlich hat das System auch irgendwie versagt, oder? Also ich meine, man muss mal ganz klar sagen, das Jugendamt habe ich kennengelernt, also ist ja das Jugendamt, das ist ja sowieso schon mal so eine Quatschformulierung, aber ich finde, dass sehr, sehr viele, dass man in den Jugendämtern sehr, sehr viele sehr nette und absolut wohlmeinende Mitarbeiterinnen treffen kann. Und aber das ist eben so interessant, wir sind ja irgendwie in diesem Angehörigen-Thema, dass es da gar keinen Automatismus gibt, erwachsene, alleinerziehende Frau wird mit einer schweren chronischen psychiatrischen Krankheit eingeliefert in eine Psychiatrie. Man weiß, das wird wochenlang gehen und es gibt gar keinen Automatismus, dass das Jugendamt da mal vorbeikommt.
Ich habe mich echt gewundert. Meine Mutter wurde zum Teil von der Polizei abgeholt und ins Krankenhaus gefahren und die haben mich dann zum Teil wieder alleine gehen lassen, so ungefähr.
Ja.
Und das stimmt. Also klar, über die Schulen funktioniert es ja oft. Oder wenn sicherlich Eltern sich selber melden.
Na gut, aber
über die Polizei jetzt eigentlich auch eine Meldung geben müssen. Ne? Uns hat nie jemand kontaktiert. Und ich war natürlich als Kind oder Jugendlicher war ich super erleichtert, weil das hätte ich nun gar nicht gewollt. Wie in einem bösen Film sozusagen kommt die Tante Brusselise oder sowas.
Ja, klar.
Und kümmert sich um dich und das will man ja nicht. Ich habe selber später fürs Jugendamt gearbeitet, als Psychologe habe so Betreuung übernommen und habe genau den Job gemacht, der vielleicht nötig gewesen wäre.
Brusselise ist Pippi Langstrumpf. Mhm, ne?
Genau, ist die in einem schönen blauen Kleid mit der Brille.
Achso, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Ja, also ich denke mir eben auch, also dass man vor allen Dingen hat man ja vielleicht als, wie alt auch immer man ist, als Neunjähriger, als Zwölfjähriger, hat man ja nur so Klischees im Kopf und man denkt, da kommt eben genau so eine ganz böse Frau und reißt einen weg und Familie. Also es ist ja trotzdem so, dass du deine Mutter ja weiter liebst und dass du dir nicht, du willst ja nicht aus ihrer Obhut gehen, sondern du, und du hast dann sozusagen geduldig, wo hast du das Geld her?
Pferde. Pferde. Na, welches Geld? Meine Mutter hat
um Einkäufe zu machen.
Mama, ich brauche Geld. Man ruft Mama auf Station an und Mama, ich brauche Geld. Ja, dann musst du, da sind Schecks, du bringst mir beim nächsten, da sind Schecks. Also diese so, Hallo-Peridol-Stimme.
Ja.
Da sind, im Sekretär oben sind Schecks, da musst du einen Scheck mitbringen das nächste Mal. Und dann alles überfordernd, dann muss man sowieso schon durch die halbe Stadt fahren, nach Ochsenzoll mit einer Tasche mit Mutterunterwäsche bei sich und muss noch einen Scheck mitbringen, der wird dann ausgefüllt und dann muss man zur Bank und Geld abholen. Ja, ätzend. Genau.
Und es hat kein Schwein interessiert, dass du da mit dem also ich meine, das ist ja auch hochgradig verdächtig, dass da so ein 13-jähriger Typ mit dem Scheck von der Mutter ankommt. Ja, es hat alles seine Ordnung, 150 Mark, gib mal her.
Ja, aber so, ja, so
würde ich jetzt sofort an eine falsche Fälschung denken.
Ja, mitunter lag da auch noch Geld im Sekretär, aber das mir hat nie Probleme gegeben. Ich weiß auch nicht warum, das stimmt.
Ja, das ist, ich glaube, das war so für mich dieses, also ich war ja, habe ja als Kinder- und Jugendpsychiater meine Ausbildung angefangen und da haben wir zu den Aufnahmen stundenlang die Eltern interviewt. 2,5 Stunden war eigentlich so die Norm. Und dann eben noch so ein bisschen das Kind und irgendwie das Kind lernte man ja sowieso kennen und so. Und dann fand ich das so kurios in der Erwachsenenpsychiatrie, dass man das überhaupt nicht mehr machte. Also da sozusagen, also man befragte den Patienten, egal wie schlecht es ihm ging, egal wie wenig auskunftsfähig der war. Die Eltern saßen teilweise auf dem Flur, aber die waren nicht mehr existent. Man sprach nicht mehr mit denen. Also in der Erwachsenenpsychiatrie gibt's fehlende Vorstellung davon, dass die Menschen Teil von einem sozialen System sind und dass man irgendwie das soziale System mit verstehen muss.
Ja. Ich kenne das also aus dem Praktika, die ich gemacht habe im Rahmen meiner Psychotherapieausbildung. Und wenn ich da im Krankenhaus gearbeitet habe, hat mir da Ärztin, Oberarzt, dem das schon wichtig war, dass man eben auch mal, aber eher so eine misstrauische, eine zweite Meinung einholt oder so und sich das nochmal von jemand anders erzählen lässt, weil den Patientinnen und Patienten kann man möglicherweise nicht trauen. Da war das eher so.
Ach so, okay.
Und als Angehöriger bin ich schon manchmal mit reingegangen. Ich bin da mit ins Krankenhaus gefahren mit dem Taxi oder mit der Polizei oder meine Mutter, wenn sie dann erfahrener war, selber irgendwie ja mit dem Taxi selber sozusagen, wir haben sie dann hingebracht oder ich habe sie hingebracht ins Krankenhaus und dann bin ich dann schon, habe ich draußen gewartet und irgendwann bin ich schon mit rein. Und mir war das dann nochmal wichtig zu sagen, dass sie Stimme hört, dass sie mit sich selbst spricht und all das sozusagen, ne, weil man nicht weiß, was sie wirklich selber alles erzählt. Also damit sie bloß da behalten, denn das war für mich, das Schrecklichste war gar nicht das Alleine sein zu Hause, sondern das Schrecklichste war mit dieser Mutter, also die eben noch die Mutter war, die zum Einkaufen weggeht und auf einmal kam der Wolf wieder. Ich wollte mit dieser verrückten Mutter nicht alleine zu Hause sein. Deswegen war mir immer wichtig, dass sie die da behalten, dass ich sozusagen sie belasten kann, dass sie auch alles erzählt, damit sie unbedingt da behalten.
War deine Mutter gefährlich? Also so von wegen Wolf?
Nee, die war einfach unheimlich für mich mit allem, was sie gemacht hat. Sonst ein sehr rigider, lieber, sehr, sehr lieber, aggressionsgehemmter Mensch und ja, ich hatte ganz tolle, oder hab sie noch, ganz tolle Mutter. Sie war wahnsinnig liebevoll und eben nicht wütend und in den Psychosen war sie eben sehr wütend. Das hat mich am Anfang, das hat mich erst ganz, als ich junger Erwachsener war, hat sie mich dann mal selber erwischt. Aber sie hat Streit mit Nachbarn angefangen. Sie hat rumgebrüllt in der Öffentlichkeit. Sie hat schräges Zeug.
Was hat dich selber erwischt?
Als die Wut meiner Mutter zu spüren zu bekommen.
Ja.
Aber meine Mutter war verbal und in Handlung sozusagen strange. Also in verbal aggressiv, aber nie übergriffig, irgendjemand gefährdend oder irgendwie so. Sie hat komische Sachen gemacht für mich und sie war sehr wütend und laut mitunter, aber das war nicht gefährlich.
Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert und das verursacht ein paar Kosten. Naja, wenn ihr euch, so wie wir, wünscht, dass es mit Verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch Spenden unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu Verrückt. Und das ist ja schon kurios, oder? Wenn wir beiden jetzt so als auch Fachleute oder so sitzen, es ist ja schon kurios, dass du dann da mitfährst, die dann hinbringst, dann hingehst und sagst, ey Leute, die hört Stimmen, die hat jetzt wirklich gerade eine Psychose, wir wissen ja echt, wovon wir reden, das mache ich jetzt hier seit 5 Jahren mit und so. Und das ist irgendwie, dass nicht mal einer fragt, irgendwie, wie geht's denn dir? Sondern dass du wirst da so als zufälliges, das ist dann gut, dass du gut funktionieren kannst, aber das ist doch eigentlich auch falsch, dass keiner fragt, wie es dir geht.
Das kennst du ja auch aus deinem Job, dass gerade im Kinder- und Jugendbereich der Staat sehr, sehr vorsichtig ist, zumindest kenne ich das in Hamburg so, zu intervenieren oder irgendwelche Grenzen zu überschreiten. Also deswegen gibt's ja immer diese Fälle, die in die Medien kommen, wo das Jugendamt mit dran war, aber eine bestimmte Sorgfaltspflicht nicht invasiv oder nicht zu invasiv ergreifen wollte. Ich bin sicher und ich erinnere mich auch, dass ich gefragt wurde, wie es mir geht und was mit mir ist. Und dann hatte meine Mutter musste dann in so einem Fall noch was organisieren. Omi kommt aus dem Osten oder so und passt auf.
Die konnte schon reisen, weil sie älter als 60 war oder genau. So. Genau. Und ist das ihre Mutter?
Genau.
Und wo im Osten kam die her?
Aus Mecklenburg, aus nicht weit hinter der Grenze. Meine Mutter ist mit 16 abgehauen aus dem Osten und ist dann nach Berlin gefahren und von Berlin mit der S-Bahn rüber und dann in den 50er Jahren und dann nach Hamburg geflogen. Und die Familie blieb eben da. Oder meine Mutter hat gesagt, der ist jetzt bei einem Freund. Und dann war ich 2 Wochen beim Freund, bin dann aber nach Hause gegangen oder so. Insofern, glaube ich, gab es schon immer irgendwie eine Antwort auf solche Fragen, aber die wurden eben nicht kontrolliert in dem Sinne.
Ja.
In diesem Fall. Ich weiß nicht, ob das mit dem Funktionieren zu tun hat eben, ne? Dass man nach außen suggeriert, dass alles okay ist.
Ja, also ich denke so drüber nach. Ich habe ja da logischerweise, du kennst das, also ich habe jetzt keine definitiven Antworten oder so und so ist das und so, so gehört das oder so. Aber ich denke eben so drüber nach. Also du bist ja intelligent und bist mit der Schule gut klargekommen. Das wusste ja keiner, dass du in der Schule gut klarkommst.
Ich finde es auch nicht. Find's nicht. Also wenn ich drüber rede, natürlich bewegt mich das, wenn wir so sprechen. Das merke ich auf jeden Fall, dass diese Geschichte immer in mir stecken wird und irgendwas mit mir macht. Und ich jetzt so frei von der Leber weg erzähle, aber es wühlt mich auf gewisserweise. Und ich denke, einerseits hat diese Erfahrung sozusagen etwas so erwachsen so früh gemacht, von dem ich heute auch zehre. Ich kann bestimmte Dinge gut. Also wenn, das ist ja die Frage, wenn eine Pandemie zum Beispiel über uns kommen würde oder so und ein pandemischer Zustand.
Das ist nur ganz kurz für die Zuhörerinnen, die das gar nicht kennen. Das ist ja so, das zum Beispiel jetzt ein weltweiter Ausbruch von einem Virus oder so. Also das muss, also Sie müssen sich vorstellen, als ob das jeder kriegen kann. So.
Das kennt man aus der Fiktion halt.
Ja, vor allem, genau. Ne? Also Philip K. Dick und so, genau. Ja, genau.
Also was will ich jetzt sagen? Ich will sagen, dass bestimmte Organisationstalent habe ich, keine Ahnung, also da kann man sich an mich ran.
Du kriegst Toilettenpapier, genau. Egal was passiert.
Das weiß ich nicht genau, wie ich es bekommen würde. Aber ich weiß, an wen ich mich wenden müsste. Mein Schwiegervater nämlich, der hat alles, glaube ich, tatsächlich. Ja. Nee, so bestimmte, es hat mich mit bestimmten Fähigkeiten sicherlich ausgestattet, etwas früher oder dergleichen. Und gleichzeitig ist es ätzend gewesen und hat auch etwas sich nicht entwickeln lassen. Und das hätte ich mir natürlich, wenn ich das von außen betrachte oder außen betrachtet hätte, hätte ich mir gewünscht, dass da jemand gewesen wäre, der aufgepasst hätte und die Verantwortung übernommen hätte und
oder mitgeteilt hätte oder
nicht mich noch mehr beschirmt und beschützt hätte. Meine Mutter hat das schon versucht. Die hat etwas großartig hinbekommen, glaube ich, wo ich wirklich sehr, sehr dankbar bin, nämlich, das schreibe ich auch in diesem Nachwort von dem Buch Goldener Reiter.
Ist das Besondere an dieser 2013er Ausgabe, dass es eben dieses Nachwort gibt, ja.
Wenn ich das vergleiche mit Geschichten, die ich später als Psychologe erlebt habe und als Betreuer von Kindern und Jugendlichen erlebt habe, dass meine Mutter ihre Krankheit benennen konnte. Das ist, glaube ich, extrem wichtig gewesen, dass es mir möglich war, mich zu distanzieren auch davon, weil sie das getan hat. Weil sie nicht, ich kenne eine Familie, da wusste das Kind nicht, hat die Mutter jetzt recht mit ihrer Weltsicht, mit so einer paranoiden Weltsicht oder die Schule und dergleichen. Da musste sich immer entscheiden. Bei uns war das keine Frage und zwar ziemlich bald. Meine Mutter hat eine Krankheit und dann, ich glaube, das hat geholfen, sozusagen damit einigermaßen klarzukommen. Also da hat meine Mutter eine Verantwortung übernommen, da bin ich total dankbar drüber. Aber so ein Beschützer von außen wäre schon auch noch toll gewesen.
Ja, ich denke auch, es gibt ja verschiedene Konzepte. Also du musst ja keinesfalls in irgendeine Einrichtung, sondern man kann ja irgendwie sich auch eine Einzelfallhilfe vorstellen. Einfach jemand, der ein-, zweimal die Woche kommt und von mir aus mit dir eine Runde Fußball oder was auch genau. immer du gerne spielst ja. und dann eben und einfach so einen Haken machen kann, ja, Michael, geht's noch gut und so. Also das, ja. Also das kam mir immer, das war mein Grusel beim Lesen auch deines Buches, dass der da so alleine irgendwie durch dieses Haus rennt und dann irgendwie nach Ochsenzoll genau auch dann irgendwie Sachen organisieren muss, wo man so denkt, also das ist, kann doch gar nicht irgendwie so legal sein, aber das sind schon Dinge, die auch passieren so.
Ja, ja. Ich weiß nicht, wie regelhaft das ist. Mhm. Und ich kenne ja eher die Fälle, wo der Staat mit seinen Institutionen irgendwie ein Augenmerk darauf legt.
Ja. Na klar.
Das kenne ich eben von Berufsseite. Und wie oft das so passiert, weiß ich nicht.
Na, war ich mal sozusagen in der Vorbereitung für so ein Projekt, wo es darum ging, also dass man eben mal fragt, was ist denn eigentlich mit den Kindern der Frauen, die substituiert werden? Und da gab es einfach überhaupt gar keinen Blick. Da gibt es ja. überhaupt keinen. Das sind Frauen, die sind in Substitutionstherapie wegen einer eben Opiatabhängigkeit, also meist einer Heroinabhängigkeit. Aber was mit den Kindern ist, wird halt so gesagt, wird schon irgendwie gut gehen. Die sind ja jetzt in Therapie, also in dieser Substitutionstherapie. Ja, dann ist ja gut. Und da, das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie, weil so, es ist ja auch, es geht ja auch in die Freiheitsrechte. Also, ich meine, wir sind ja beide der Meinung, dass Menschen mit Schizophrenie ja alle Menschenrechte verdienen und auch an unserer Gesellschaft in aller Rahmen teilhaben dürfen. Also und das ist ja natürlich eine starke Einschränkung der Freiheit, dass man sagt, ja, wenn sie ein Kind haben oder zwei Kinder haben, dann müssen sie jetzt hier aber auch erdulden, dass das Jugendamt irgendwie die Kinder unterstützt.
Ja, ich glaube, meine Mutter hätte sowas sogar gemacht. Mhm. Dazu muss man vielleicht mal sagen, dass diese Krankheit bei ihr so ablief, dass sie Medikamente genommen hat und da immer auch einverstanden mit war. Also bis heute tatsächlich und jetzt heute an den Spätfolgen leidend, nehme ja. ich an, mit seiner frühzeitigen Demenz und sowas Parkinson-ähnlichem. Aber sie immer Medikamente genommen hat. Insofern bei uns das Muster war, dass es ein, zwei ruhige Jahre gab, wo meine Mutter eher depressiv war. Das war natürlich sehr angenehm für uns alle als Familie, viel leichter zu nehmen sozusagen, toll. Eine depressive Mutter. Aber das hat dann gut funktioniert. Oder diese sogenannte Minussymptomatik eher im Vordergrund stand. Und
sollte man schon erklären, genau. Also
eher sozusagen einen flachen Affekt, also nicht so ein bisschen eine gedämpfte Emotion.
Also unsere Kollegin Nancy Andreasen, die ist eine große Psychiaterin, Psychotherapeutin, die hat eben irgendwann mal so klargestellt oder tatsächlich erforscht und dann kann man schon sagen, entdeckt, was eigentlich absurd ist, weil wir die Patienten ja schon immer gesehen haben, dass eben die Schizophrenie oder solche Erkrankungen nicht nur daraus bestehen, woran man als erstes denkt, Stimmen hören, eine starke Umtriebigkeit, weniger schlafen, Halluzination, sondern dass es eben darunter auch eine Symptomatik gibt, die sogenannte Minussymptomatik, die du gerade benannt hast, Depression, sozialer Rückzug, Kommunikationsstörungen und so. Und wenn es einem dann gelingt, sozusagen erfolgreich diese Halluzinations- und so Symptome zu bekämpfen oder behandeln, dass dann oft die Patienten da in ihrer Minussymptomatik sitzen bleiben.
Ja, so war es halt auch. Angenehm daran ist gewesen, dass es eben nur alle ein bis zwei Jahre wirklich zu Krankenhausaufenthalten kam und bis dahin auch meine Mutter total funktioniert hat. Also sie hat gekocht und uns die Wäsche gewaschen und ich weiß nicht was. Und das war funktionierendes kleines Familiensystem, in dem ich aufgewachsen bin. Als ich 2013 das Buch eben nochmal veröffentlichen konnte, habe ich mich eben auch in Hamburg umgehört, was es an Angehörigengruppen gibt und dergleichen. Und da habe ich schon auch den Eindruck bekommen, dass es extrem wenig gibt für Kinder und Jugendliche. Damals gab es einen Spiegelartikel über eine Gruppe in Hamburg, die dann auch gleich Geldnot hatte, also irgendwie Gelder aufzutreiben, damit man mit sich sehen kann. Und eben sehr misstrauische Kinder zum Teil auch. Also dass die Kinder, die betroffen sind, auch nicht sofort Yippie und Hurra schreien, wenn sie irgendwo hin sollen, um ihre Erfahrung zu sprechen, sondern eben sehr, wie ich das auch damals hatte, sehr das Bestreben, das betroffene Elternteil zu schützen. Also vielleicht nicht offen zu legen und sich gar nicht um Hilfe zu bemühen, sondern lieber sozusagen den Ball flach zu halten auf eine Art und Weise.
Das ist so die eine wichtige Motivation und ohne, dass das negativ ist, aber du hast ja von Anfang an die andere wichtige Motivation auch besprochen. Es gibt ja auch eine persönliche Motivation, die Motivation der Scham. Also dass man ja selber dadurch auch, also du als Angehöriger ja auch abwehrst, dieses Gefühl der Scham. Ich denke auch so, wie du das auch beschreibst und wenn du sagst, wenn du heute drüber sprichst, immer wieder nimmt es dich mit so, ich finde es sehr wichtig, dass wir heute darüber sprechen können, aber es tut mir natürlich leid, dass du das so empfindest, aber es ist ja dann immer auch hinweisen, es ist ja auch eine Traumatisierung, es ist ja irgendetwas, mit an dem man wachsen kann oder so, aber es ist nichts, was man jemals als angenehm empfunden hat, ja.
Mir hat das Schreiben des Buches damals extrem geholfen. Also ich war bestimmt vielleicht mal so naiv zu denken, damit ist es dann gut oder so. Das ist natürlich Käse, es kommt immer wieder in gewisser Weise. Und ich glaube eben tatsächlich sehr an Psychotherapie und an die Wirksamkeit von Psychotherapie, gerade im Falle von Traumata, ob Mini oder größeren Traumata, dass es eben
nützt. Naja, und vor allen Dingen, wer will es entscheiden? Also sollen wir uns als Therapeuten hinsetzen und sagen, oh, das ist aber ein sehr kleines Trauma. Da müssen Sie vielleicht nochmal.
Da müssen Sie ein Tattoo drauf, damit es weniger wäre.
Gehen Sie vielleicht mal zu einem Anfänger. Das ist da sowas. Also ich mache eher eine Nummer größer schon. Ja. Also insofern Trauma ist Trauma. Das ist ja völliger Blödsinn da. Ja.
Und dass es eben nützt und etwas bringt, sich damit immer wieder auseinanderzusetzen und das hochkommen zu lassen und so weiter, auch wenn es eben nicht angenehm ist, das ist ja in keinem Fall.
Aber jedenfalls, das ist ja auch ein Grund, warum du darüber nicht sprechen wolltest, auch dass man ja auch ganz negative Gefühle in sich selber abwehren möchtest. Vor wem hast du dich geschämt so? Was denkst du? Also so rückblickend, was würdest du sagen, wenn du das Wort Scham denkst, so wer war das, wer das nicht sehen sollte oder ja?
Ich glaube, grundsätzlich habe ich so eine Art Vorneverteidigung praktiziert, im Gegensatz zu meiner Schwester. Ich habe drüber gesprochen, in der Schule mit Freunden und so weiter. Meine Mutter ist krank, hatte eine Krankheit, das war die Sprachregelung, die habe ich benutzt. Da war ich offensiv eher, aber wo ich mich geschämt habe, ist in Situationen, wo ich mit meiner Mutter irgendwo in der Öffentlichkeit war und sie aus der Rolle gefallen ist. Dieses aus der Rolle fallen im öffentlichen Raum, das war das Schlimmste für mich. Und
was ist da passiert, also dass sie dann plötzlich gesagt hat, hier, der hört mich ab, oder wie kann ich mir das vorstellen, wie merke ich, dass sie aus der Rolle fällt?
In der Gegenwart tut mir mein Sohn manchmal leid, der jetzt so alt ist, wie ich in dem Alter war. Und ich feststelle, dass ich manchmal Dinge tue, die für ihn total unangenehm ist. Wenn ich zum Beispiel im Straßenverkehr mich mit anderen Autofahrern anlege oder sowas, passiert mitunter manchmal. Also, dass ich irgendwie aus der Rolle falle und aggressiv werde und rumpöble oder irgendwie blöd bin einfach. Und das ist ihm extrem peinlich. Und das reicht schon so ungefähr. Das ist eigentlich gar nicht so viel anders, qualitativ gar nicht so unterschieden. Nur es war irgendwie eingebettet in was anderes und ein anderes Narrativ und irgendwie ein unheimliches Narrativ. Meine Mutter ist, ich bin mit ihr in der Bank, ich bin unterwegs und ich bin mit ihr alleine und wir wollen eine Hose für mich kaufen und sie muss noch Geld bei der Bank holen. Und dann geht sie, ich warte irgendwo und stehe rum und sie geht an den Schalter und auf einmal höre ich in der Anonymität so einer Bankgeschichte, wo 50 Leute sind, höre ich die Stimme meiner Mutter heraus und immer lauter werden und immer lauter werden und irgendwann brüllt sie und kreischt und schreit und die Stimme ist nicht mehr wie die Stimme meiner Mutter, sondern kriegt sowas Tierisches, also die brüllt wie ein verwundetes Tier. Und ich stehe da und denke irgendwie, diese Frau kenne ich nicht. Ich bin ein unbekanntes Kind. Ich gehe jetzt mal raus, auf Wiedersehen. Ich habe mit dieser Frau nichts zu tun. Solche Momente. Und die gab es halt leider genug sozusagen. Und das war einfach extrem schrecklich peinlich. Beängstigend, ja. Aber vor allem peinlich.
Okay. Und das ist dann auch so, das ist dann sozusagen auch die Scham, die dann später so eine Rolle spielt, also die dann sozusagen 2003 oder 2002, als du das Buch schreibst, veröffentlichst und dann schon auch nicht mehr zu Hause wohnst oder so, aber trotzdem bleibt dieses Gefühl eigentlich so. Also ist das so, dass das, oder?
Also ja, ich muss jetzt hier nicht Psychotherapie mit mir selber machen sozusagen, ne? wo möglicherweise, ich denke gerade, es gibt eine Methode, die heißt Schematherapie und da kann man sozusagen, aber das führe ich jetzt nicht aus sozusagen, da kann man ja suchen, wo kommt so ein Schamgefühl vielleicht ursächlich her, möglicherweise und so weiter. Dass das Scham auslöst, was ich gerade beschrieben habe, kann man sich vielleicht vorstellen.
Na klar, das ist leicht.
Und 2003, der Sohn der Verrückten zu sein, ich fand das auch trotz meiner Coping-Strategie, damit offensiv umzugehen im privaten Umfeld oder in der Schule und dergleichen, fand ich das nicht toll, der Sohn der Verrückten zu sein. Ich wäre lieber der Sohn der Astronautin gewesen oder der Sohn der biederen Frau Müller oder irgendwie sowas, die schwimmen geht im Schwimmbad, was meine Mutter auch gemacht hat und so, sondern das wäre eher okay gewesen. Der Sohn der Verrückten wollte ich irgendwie auch nicht sein.
Also auch so ein Makel, den du dann hast. Wie war das so mit so Sachen wie so, also gesellschaftliche Konventionen, also jetzt so Kindergeburtstag oder also so solche Sachen? Ist das eigentlich immer ganz gut gegangen oder gab es da eine Besonderheit? Also warst du sozial ein bisschen isolierter oder wie hast du das eigentlich gemacht?
Nee, ich habe Fußball gespielt.
Okay.
Und
bei welchem Verein?
Beim TSV Stelling von 1888 und später bei Eintracht Lockstedt. Sehr, sehr
Eintracht Lockstedt Nummer 1 in
Lockstedt. In Lockstedt auf jeden Fall. TSV Stelling leider nicht, selbst in Stelling nicht. Aber ja. Das ist schade. Stelling, da komme ich her. Das ist eigentlich auch der schönste Stadtteil der Welt. Hamburg-Stelling, wo ich aufgewachsen bin, weil es da die Einflugschneise gibt. Die Flugzeuge Schön. Sind ungefähr 50 Meter über unser Haus geflogen, was ein Reihenhaus in einer Sackgasse war. Und hinter dem Haus floss die Autobahn, die A7 dahin, direkt. Ich konnte aus meinem Kinderzimmerfenster auf die Autobahn gucken.
Einfach in so einem infrastrukturell ganz stark aufgestellten Stadtbezirk.
Ja. Das sucht man sich heute, wenn man schnell zum Flughafen will und so weiter.
Toll. Das ist top. Ja, genau.
Ganz, ganz toll. Da habe ich Fußball gespielt und ich glaube, dass eher integriert und so Freundschaften gepflegt habe. Meine Mutter war eigentlich cool. Ich habe gerne Kinder mit nach Hause gebracht. Es gab keinen nervigen Vater. Väter sind ja in Stelling so gewesen, dass die bei der Feuerwehr waren und einen Schnurrbart hatten. Und irgendwie musste man Angst vor denen haben. Die waren irgendwie brummig und doof eigentlich. Und erstmal schon mal keinen Vater zu Hause zu haben, war echt schon mal gut. So, meine Mutter war, man durfte alles.
Ja, genau. Der Vater ist dann auch so dafür, vor allem Fernseher auszuschalten und jetzt einen Pudding reicht zum Nachtisch.
Ja, und bei uns sind Freunde gekommen und haben gesagt, habt ihr noch Hohes C? Und haben sich dann, bei uns gab es dann Hohes C, oder habt ihr noch Vanilleeis? Und dann ist Markus runtergegangen in den Keller an die Tiefkühltruhe und hat sich das Vanilleeis geholt und so. Es gab immer, wo er zu Hause nur Tree-Top trinken durfte. Und
ja,
es gibt natürlich auch ganz andere
leckere Getränkematten. Ja.
Genau, also gibt es?
Ja, ja.
Nein, ich schwöre auf Tree-Top.
Ja, ja.
Wenn Sie sich mal etwas...
Wenn Sie mal was Gutes können.
Nein, okay. Nein, ich meine Flee-Flop eigentlich.
Das schneiden wir dann rein.
Es gibt schon so Szenen, an die ich nicht gerne denke. Das ist da so eine Sommerausfahrt mit dem Fußballverein, wo sie mal im Wald verschwunden ist. Das beschreibe ich auch in dem Buch. Und sonderbar war und als wäre sie betrunken gewesen. Die anderen Kinder dachten, meine Mutter ist betrunken. Ist einfach ein bisschen witzig. Und die anderen Eltern dachten das auch. Dann geht meine Mutter dann nochmal beschwipst allein im Wald spazieren. Wir sind irgendwie, 40 Kilometer von Hamburg weg, in einem Waldspielplatz und so weiter. E-Jugend oder was. Ich bin 10, 11. Und die Mutter geht spazieren und kommt nicht wieder.
Oh ja.
Und man sitzt da und denkt, Und dann wird irgendwann zum Aufbruch geblasen und alle steigen in die Autos und meine Mutter ist immer noch nicht wieder da. Und ich gehe sie suchen und irgendwann muss man dann aber fahren, es wird dunkel und so weiter, solche Geschichten. Und da waren jetzt keine super guten Freunde dabei, aber die Freunde haben das natürlich doch irgendwie mitbekommen.
Aber für die war das nicht unheimlich oder so, sondern das hast du dann aber wahrscheinlich auch ein bisschen geregelt, dass du gesagt hast, ja, so heute kommt man nicht zu mir zum Tree-Top trinken, weil es ist heute jetzt nicht so gut. Oder also ich meine, du wirst ja jetzt, wenn deine Mutter mittendrin in so einer Phase war, wirst du ja geguckt haben, dass du das ein bisschen gegensteuerst, denke ich.
Was meine Schwester und ich haben festgestellt, dass wir, das werden andere Kinder oder Angehörige auch haben, dass wir feine Antennen haben dafür, wenn die Veränderung beginnt. Das sind Dinge, die sind für andere völlig normal. Und ich glaube auch, dass ich da dann das abgeriegelt habe. Ich habe da keine bewusste Erinnerung dran, aber es wird so gewesen sein. Ich habe gestern, stand ich im Badezimmer bei uns, habe meine Frau gehört, die unten in der Küche vor sich hin sang. So etwas völlig normal. Sehr schlecht gesungen übrigens, falls du das hörst, Sigrid, tut mir leid. Aber
Sigrid, ich finde deine Stimme ganz wunderbar und ich...
Jakob ist ein Schleimer, der kennt deine Stimme gar nicht.
Du solltest dich von ihm scheiden lassen.
Trinken Sie? Nein. Und so eine Szene hätte mir Angst gemacht als Kind.
Weil das dann eben so ein Frühzeichen war. Das
hätte meine Mutter sonst nicht gemacht. Also meine Frau singt peinlich in der Küche und das ist für mich und meine Kinder völlig normal, weil wir Eltern peinliche Dinge tun und weil Eltern immer peinliche Dinge tun, weil Eltern per se peinlich sind.
Ja, also das ist interessant. Also das höre ich von anderen Eltern auch oft. Also bei meiner Frau und mir ist es nicht so. Also wir sind komplett unpeinlich.
Ihr seid immer unpeinlich.
Ja. Also der Vater Psychiater, da ist gar kein Problem, glaube ich.
Das glaube ich auch, hat sich alles Peinliche weggeschnibbelt.
Ich glaube, es ist so peinlich, wenn ein scheiß Vater Psychiater ist. Meine Kinder tun mir einfach nur leid.
Haben die verstanden, was du beruflich machst, als sie kleiner waren? Du bist ja noch nicht mal richtig Arzt irgendwie, ne?
Ach so, ja, nichts, genau.
Wie hast du das erklärt?
Ich rede mit Leuten, denen es nicht gut geht. Ja, also das konnten die dann recht früh erklären, doch, haben sie verstanden. Na, du bist nicht richtig Arzt, hallo?
Ich bin überhaupt nicht Arzt.
Ja, also, entschuldigen Sie bitte.
Ich bin Psychologe.
Herr Weins, nach diesem Podcast werden wir uns wieder ganz normal siezen. Also jedenfalls, das ist interessant. Eigentlich ist es auch so wie so ein Potenzial, also dass man eigentlich durch eine inklusive Angehörigenarbeit eigentlich auch, also ich meine, das ist ja eigentlich toll, wenn ihr diese feinen Antennen habt. Und dann, wie ist es denn gekommen, dass deine Mutter Episoden hatte? Hat sie dann das Medikament abgesetzt, weil sie die Schnauze voll hatte von diesen Depressionen?
Ja. Hm. Genau, irgendwann hat sie es abgesetzt. Das hat sie, irgendwann hörte es auf mit den Episoden. Da war, ja, ich kann es genau benennen tatsächlich, wann das letzte Mal war. Und dann seitdem hat sie es kontinuierlich genommen. Und wir haben auch drauf geachtet. Aber vorher, das kann man total nachvollziehen. Sie fühlt sich entsetzlich damit, irgendwie gedämpft und nicht lebendig und so weiter. Und dann setzt sie es ab und dann kommt sie in eine gute Phase. Sie hat wieder Gefühle, sie kann wieder lachen, sie erlebt interessante Dinge. Sie verliebt sich und sie verliebt sich in irgendjemanden und so weiter. Und dann steigt das so langsam an und man denkt, und dann, wenn sie eben gelacht hat oder gesungen hat, waren wir schon misstrauisch. Einfach, ihr ging es mal gut, ausnahmsweise. Ne? Aber wir waren schon total achtsam, dass da etwas Schräges passiert. Und dann stieg es eben an und dann wird es langsam sonderbar. Und sie hat das eben nicht, es hat sich nicht ausbalanciert, sondern dann kam die nächste Welle
sozusagen. Wieder über die over the top so. Aber was ich sagen würde, durch eine inklusive Angehörigenarbeit hätte man ja eben da eigentlich ein super kooperatives System gemeinsam etablieren können, wo es eben deiner Mutter unterm Schnitt besser geht. Weil ich denke, sie hat die Aufenthalte in Ochsenzoll nicht genossen, also oder? Das ist auszuschließen, glaube ich. Und das ist eigentlich, es ist wirklich schade, dass es da so dem Gesundheitssystem nicht gelungen ist, da hinzugucken und eigentlich gemeinsam mehr zu erreichen. Ich muss aber fragen, das ist ja schon so ein bisschen auffällig jetzt auch in den letzten Minuten mir so gewesen. Also die Abwesenheit deines Vaters ist sehr, sehr offensichtlich irgendwie so. Den gibt's nicht, oder was ist mit dem? Der ist
gestorben.
Ach so.
Der ist früh verstorben.
Ach, das wusste ich nicht.
Genau. Nee, der ist verstorben, da war ich ein halbes Jahr alt.
Okay.
Und war Arzt. Ich bin zwar kein Arzt, mein Vater war Arzt und hat eine versorgte Familie hinterlassen tatsächlich. Das war, glaube ich, auch echt ein gleichzeitig Segen und Fluch für diese Familie, weil meine Mutter nicht gezwungen war, arbeiten zu gehen.
Und warum ist der gestorben?
Der hat einen Autounfall. Der ist in einen Unfall verstrickt gewesen und ist dort vor Ort verstorben. Und genau.
Ist eine interessante, übrigens eine komische Verbindung, weil ich hatte ja angefangen zu sagen, dass ich dein Buch empfehle und das von Dave Eggers. Und da ist ja dann eine Verbindung, weil da sterben ja die Eltern durch den Autounfall und so. Hm.
Das eine Herzerreißen und so weiter Geschichte, habe ich aufgehört zu lesen. Vielleicht soll ich das nochmal lesen? Irgendwas hat mir daran nicht gepasst.
Ich kann mir das gut vorstellen, was dir daran nicht gepasst haben
könnte.
Was denn? Naja, dass das dir zu nahe ging.
Ja, aber das mag ich eigentlich gerne bei Büchern. Grundsätzlich, glaube ich, ich lese jetzt nicht den leichten Sommerkrimi oder so. Vielleicht muss ich das nochmal zur Hand nehmen.
Ja, aber zu nah ist eben zu nah. Und also ich glaube, wir alle mögen es, wenn uns Bücher nahe gehen, aber wenn es Bücher zu nahe gehen, mögen wir es eben nicht.
Ja, obwohl das, weiß nicht, es gibt eben, ja.
Also mir kam es immer so vor, als ob es eben ein Buch ist, was eben sich ganz schön toll mit diesem Thema. Also er ist halt volljährig und hat eben dann so einen jüngeren Bruder und es ist klar, dass er sich jetzt um diesen jüngeren Bruder kümmern muss. Und aber er ist ja eigentlich selber noch ein Kind oder er ist gerade eigentlich noch Kind gewesen und das hab ich eigentlich immer so als so eine ganz interessante Geschichte. Also eigentlich eine der interessantesten sogenannten Coming-of-Age-Geschichten. Empfunden, die ich so gelesen habe.
Ja, nehme ich nochmal zur Hand.
Naja.
Kennst du Arne Nielsen, einen dänischen Autor, der in Hamburg lebt?
Nee.
Der hat ein Buch geschrieben namens Der Elefantenbäcker oder die Elefantenbäckerei, ich weiß es nicht ganz genau, über Aufwachsen von zwei Jungs mit einem Vater, der säuft.
Oh.
Und da kommen ja auch die Tränen. Das ist sehr intensiv und das geht auch richtig zur Sache. Und da finde ich auch, da sehe ich auch eine Parallelität in gewisser Weise in dem Erleben, auch im Umgang damit, das Elternteil schützen zu wollen und gleichzeitig bedrängt zu sein und so weiter. Das ist auch ein Buch, das mir sehr nahe ging. Also das suche ich manchmal schon sozusagen solche Literatur.
Ja, ja.
Und
also der Vater hat eben eine Alkoholkrankheit, muss man sagen, weil du hast es jetzt genau etwas anders formuliert, aber letztendlich ist er ja eigentlich auch genauso schwer psychisch krank wie eben andere Menschen.
Das meine ich, das ist, finde ich, der Punkt. Das habe ich dann auch im Laufe der Zeit begriffen, eigentlich, dass es genug solcher Geschichten gibt. Wenn man so will, Angehörigengeschichten eigentlich.
Na klar.
In den meisten Familien ist irgendein Hund begraben, ob nun direkt im Vorgarten oder irgendwie zwei Häuser weiter oder so. Aber es gibt diese begrabenen Hunde. Und ob man einen Elternteil trinkt oder Depressionen hat oder Stimmen hört oder was weiß ich was, das spielt eigentlich keine Rolle. Die Mechanismen, was wir so erleben miteinander als Familien, sind vermutlich überall relativ ähnlich, nehme ich an. Mit unterschiedlichen Coping-Strategien, die sich dann auf die Geschwister möglicherweise verteilen. Und
so. Ja, ich denke auch so Sachen wie postnatale Depressionen, die dann so, also der Mütter, die dann eben so totgeschwiegen werden, die aber natürlich auch eben an der Wiege sozusagen ja ein ganz wichtiges Ding sind. Michael, wir sind jetzt leider schon fertig. Ich bin ganz, ganz froh und ganz dankbar, dass wir miteinander sprechen konnten. Das war toll. Ich habe den richtigen Instinkt gehabt, dich einzuladen. Bin dir sehr dankbar, dass du gekommen bist. Ich hoffe, dass du irgendwie auch heute gut nach Hause gehst. Ich hatte letztens mit einer Kollegin hier gesprochen und die war dann so, die hat mir dann so gesagt, das habe ich noch ganz schön dran zu knabbern gehabt. Aber das, also es ist eben, ich finde es eben doch wichtig, diese Dinge eben auch öffentlich zu verhandeln, weil du bist ja zum Beispiel ein leuchtendes Beispiel dafür, dass das eben dich ja nicht, das hat dich geprägt, aber nicht zerbrochen. Und das ist auch, finde ich, so eine wichtige Botschaft. Am Ende von unserem Podcast ist es so, dass immer der Gast mir eine Frage stellen darf. Und eine Frage, die er immer schon einem Psychiater stellen wollte, ist jetzt schwierig, weil du auch mit Psychiatern zusammenarbeitest und Psychiaterin. Du kannst auch eine Frage mir stellen, die du mir schon immer stellen wolltest. Solange sie nicht gesetzeswidrig ist, werde ich versuchen, sie dir zu beantworten.
Interessant, die Vorstellung, dass es gesetzeswidrige Fragen gibt.
Keine
Komme ich in Knast, wenn ich die falsche, wenn ich oder nochmal meine Lieblingsgetränkemarke erwähne oder dergleichen. Was möchtest du in diesem Leben unbedingt noch verwirklichen? Ob privat oder beruflich? Ein Traum, den du noch nicht umgesetzt hast. Oder ein Träumchen. Wir wollen ja nicht groß oder klein.
Ja, ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, es gibt diesen Traum in meiner Jugend und Kindheit der Weltreise. Ich wünsche mir, dass ich das mit meiner Frau doch, also so noch irgendwann mal erlebe. Also, dass wir so genügend Zeit haben und so, um wirklich so auch, wie sagt man, auch sozusagen möglichst mit einem möglichst kleinen CO2-Abdruck oder so. Also es geht jetzt nicht darum irgendwie...
Mit dem Tretboot.
Ja, nee, aber es geht nicht darum, irgendwie riesige Flüge zu buchen und zu sagen, irgendwie 5 Kontinente nach Tagen, tschakka, sondern so, also das ist schon ein Traum. Ich verreise schon sehr gerne. Und jetzt in diesem Corona-Jahr haben wir das ja auch, glaube ich, alle ziemlich wenig gemacht. Jo. Na gut, das war wirklich sehr schön und danke, dass du gekommen bist.
Drüber sprechen, finde ich, also das ist mir wichtig. Alle, die davon betroffen sind, die Möglichkeit nutzen, darüber zu sprechen, das hat zumindest mir geholfen, glaube ich. Jetzt heute, ganz früher meine ich. Heute auch. Vielen Dank, Herr Doktor.
Mein Name ist Jakob Hein und das war Verrückt.
Verrückt wird produziert von mir, Jakob Hein, und ist eine Produktion von Bose Park Productions. Ausführende Produzentin ist Sue Holder und wir nehmen auf in den wunderbaren Studios von Bose Park. Wenn ihr uns unterstützen wollt, denkt bitte dran, Steady ist ein Portal, wo ihr dies tun könnt. Tschüss.